Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen. Die Ausschaffungsinitiative sei gültig, beschließt der Ständerat und macht einen Gegenvorschlag. Eine PUC zur UBS tue Not, beschließt der Nationalrat, ohne jede praktische Konsequenz. 300.000 neue Stellen müssen her, beschließt der US-Kongress, und im Kleingedruckten stehen ganz neue Finanzplatzregeln. Wir berichten über das Gesetz und seine Auswirkung auf die Schweiz. Und schwarzer Tag für den rotfleischigen Blauflossen-Thunfisch. Er schmeckt zu gut und wird nicht geschützt. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Sell. Zuerst jetzt Jonathan Fisch mit dem Nachrichtenüberblick.
Das Schweizer Stimmvolk soll die Ausschaffungsinitiative der SVP ablehnen und einem Gegenvorschlag zustimmen, empfiehlt der Ständerat mit 22-6 Stimmen. Sein Gegenvorschlag sieht vor, dass kriminelle Ausländer dann ausgewiesen werden, wenn das Gesetz für ihre Straftat mindestens ein Jahr Gefängnis vorsieht, darunter fallen Mord, Tötung oder Raub. Hinzu kommen Betrugsdelikte. Die SVP-Initiative verlangt, dass kriminelle Ausländer bereits bei kleineren Delikten ausgeschafft werden. Die Vorlage geht nun in den Nationalrat. Der Nationalrat will die UBS-Affäre durch eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC untersuchen lassen. Der Rat sprach sich in einem Grundsatzentscheid klar dafür aus, mit 123-39 Stimmen. Die Große Kammer stimmte einem Vorstoß von SP, Grünen und SVP zu. Trotz dieses Entscheids wird der Nationalrat erst im Sommer definitiv über den Einsatz einer PUC entscheiden können, denn die Leitung des Ständerats hatte darauf bestanden, erst den Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation abzuwarten, was im Nationalrat heftige Kritik auslöste. Der Nationalrat will den Kauf von Wohneigentum über das Bausparen fördern. Er empfiehlt dem Stimmvolk zwei Initiativen zur Annahme. Der Bundesrat hingegen warnt, die beiden Initiativen würden das Ziel bei Interessenten mit unterem und mittleren Einkommen verfehlen. Ein Ausschaffungshäftling ist im Zürcher Flughafen gestorben, kurz vor dem Start eines Sonderflugzeugs nach Nigeria mit 16 Auszuschaffenden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann seit einigen Tagen die Nahrungsaufnahme verweigert. Im Flughafen habe er sich gewehrt und sei unter Anwendung von Gewalt gefesselt worden. Das Bundesamt für Migration führt wegen des Todesfalls vorerst keine weiteren Sonderflüge für Ausschaffungen durch. Das deutsche Technologieunternehmen Siemens streicht bei seiner IT-Sparte SIS weltweit 4.200 Stellen. Der IT-Bereich von Siemens zählt momentan 35.000 Stellen und soll selbstständig werden. Ob der Stellenabbau auch Auswirkungen auf die 400 Angestellten in der IT-Sparte in der Schweiz hat, ist noch nicht klar. Der weltgrößte Hersteller von Nachahmermedikamenten, die israelische Firma Teva, kauft den deutschen Generika-Hersteller Ratiopharm in Ulm. Teva zahlt dafür 3,6 Milliarden Euro. Der bisherige Inhaber von Ratiopharm, die angeschlagene Merkel-Gruppe, will mit dem Geld seine Schulden tilgen. Merkel war wegen der Wirtschaftskrise und wegen Spekulationen mit VW-Aktien in Schwierigkeiten geraten. Präsident Obama hat ein Gesetz unterzeichnet, mit dem in den USA 300.000 neue Stellen geschaffen werden. Es hat einen Umfang von 18 Milliarden Dollar und bringt Steuererleichterungen für Arbeitgeber. Ferner soll das Gesetz Steuerschlupflöcher aufheben und ausländische Banken und Treuhänder zwingen, amerikanische Steuerpflichtige den Behörden zu melden. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat den Gazastreifen besucht und Israel aufgefordert, die Blockade des dicht besiedelten Küstenstreifens zu beenden. Zuvor hatte sie in Jerusalem den israelischen Präsidenten Peres aufgesucht. Vom Gazastreifen aus wurde erstmals seit einem Jahr eine Rakete auf einen israelischen Grenzort abgeschossen. Dort starb ein thailändischer Arbeiter. Zum Abschuss bekannte sich eine militante palästinensische Splittergruppe. Im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche wollen die Bischöfe in Bayern in Zukunft jeden Missbrauchsverdacht der Justiz melden. Damit wird eine Forderung der Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger erfüllt. Nach den bisher geltenden Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz kann die Kirche auf eine Anzeige verzichten, wenn die Missbrauchsopfer die Justiz nicht einschalten wollen. Vereinigungen wie die Hells Angels sollen in Deutschland verboten werden. Das fordert der Vorsteher der Deutschen Polizeigewerkschaft. Die Hells Angels und andere solche Banden seien kriminelle Vereinigungen. Gestern hatte ein Hells Angels-Mitglied bei einer Razzia in Rheinland-Pfalz einen Polizisten erschossen. Das Zürcher Bezirksgericht hat einen FC Zürich-Fußballfan zu 14 Monaten Haft bedingt verurteilt. Der Mann hatte nach einem Fußballspiel einen Polizisten schwer verprügelt. Der Mann war zur Tatzeit betrunken. Der von Sushi-Liebhabern begehrte Blauflossen-Thunfisch wird nicht geschützt, obwohl sein Bestand im Mittelmeer und östlichen Atlantik um fast 90% zurückgegangen ist. Die Artenschutzkonferenz in Katar lehnte ein Handelsverbot deutlich ab, vor allem auf Antrag Japans. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.898 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.743 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.44,58 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0622 Franken. Das Wetter im Norden ist es morgen erst bewölkt, dann wird es zunehmend sonnig. Im Süden gibt es einige Wolken, sonst ist es ebenfalls meist sonnig. Die Temperatur 15 bis 18 Grad mit Föhn bis 20 Grad. Am Samstag fällt im Westen, in Juranähe und im Süden etwas Regen, sonst ist es mit Föhn teils sonnig. Am Sonntag fällt oft Regen, nur in den Föhnregionen bleibt es zum Teil trocken. Die Temperatur 15 Grad mit Föhn bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Schlimme Ausländer müssen weg. Nur wer ist schlimm und wo ist weg? Killerspiele gehören verboten. Nur was sind Killerspiele und was nützt verbieten? Viel politischer Wind, aber nichts Zählbares zum Thema UBS-PUC. Die USA schaffen rigide Finanzplatzregeln im Kleingedruckten eines Konjunkturgesetzes. Die Aktion des US-Kongresses und die Reaktion in der Schweiz. Die Sonnenseite der Bankenkrise, Lebensversicherer blühen auf. Die Schattenseite des Sushi-Booms, zu viele Fischer fischen Thunfisch. Und der scharfe Kontrast im schönen Bild, Hunger und Durst im malerischen Guatemala. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie sich auch als Podcast beschaffen können, jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Ausländer, die kriminell werden, sollen die Schweiz verlassen müssen. Das will die SVP mit ihrer Ausschaffungsinitiative. Der Ständerat lehnt diese Initiative ab. Er diskutierte intensiv, ob das Begehren überhaupt zulässig sei, sagte ja und stellte der Initiative schließlich einen Gegenvorschlag gegenüber. Kriminelle Ausländer sollen nur bei sehr schweren Delikten ausgeschafft werden. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Drei weiße Schafe, die ein schwarzes Schaf aus der Schweiz hinausbuxieren. Dieses Plakat war der Anfang der Ausschaffungsinitiative, die mit über 200.000 gültigen Unterschriften einen überaus erfolgreichen Start hatte. Heute im Ständerat wollten einige Parlamentarier diesen SVP-Überflieger nun frühzeitig stoppen, noch bevor das Volk darüber befinden kann, und zwar mit einer Ungültigkeitserklärung. Zwingendes Völkerrecht sei verletzt, argumentierten insbesondere SP und Grüne, aber auch CVP-Ständerat Eugen David kritisierte den Ausschaffungsautomatismus dieses SVP-Initiativtextes, wenn Ausländer beispielsweise einen Einbruch begehen oder Sozialleistungen missbrauchen.
Wenn ich den Text lese dieser Initiative, steht im Einleitungssatz, Sie verlieren alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt. Alle Rechtsansprüche heisst alle Grundrechtsansprüche, was denn sonst? Das kann ich nicht akzeptieren.
Diese Ausschaffungsinitiative berge tatsächlich die Gefahr, ergänzte Simonetta Sommaruga von der SP, dass wichtige geltende Rechtsprinzipien des Völkerrechts bei einer Ausschaffung ausgehebelt würden.
Nämlich keine Einzelfallprüfung mehr, keine Abwägung der Verhältnismäßigkeit und allenfalls sogar Verstoß gegen das Folterverbot.
Gemäß dem völkerrechtlichen Non-Refoulement-Prinzip darf es nämlich keine Rückführung geben in Länder, in denen dem Ausgewiesenen eine Gefahr für sein Leben droht. Alles falsch, konterte da SVP-Ständerat Maximilian Reimann.
Diese Ausschaffungsinitiative verstößt nicht gegen zwingendes Völkerrecht.
Das habe der Bundesrat und die Staatspolitische Kommission gar zweimal festgestellt. Selbst Gegner der Initiative mussten Reimann in diesem Punkt recht geben. FDP-Ständerat Rolf Bütiker ermahnte seine Kollegen im Rat, die Spielregeln nicht plötzlich zu ändern.
Eine Volksinitiative kann der Parlamentsmehrheit politisch noch so wenig passen. Deswegen darf sie diese nicht als ungültig erklären.
In diesem Sinn erklärte der Ständerat die Ausschaffungsinitiative am Schluss auch für gültig mit 28 zu 13 Stimmen. Die Initiative wird aber zur Ablehnung empfohlen. Der Ständerat unterstützt dagegen klar einen direkten Gegenvorschlag, über den nun ebenfalls abgestimmt werden kann. Dieser nimmt zwar die meisten Forderungen der Ausschaffungsinitiative auf, diese sind aber ausdrücklich völkerrechtskonform ausgestaltet und gelten nur bei schweren Verbrechen. So müsste für eine Ausschaffung der Missbrauch von Sozialleistungen beispielsweise mit mindestens 18 Monaten bestraft werden. Ein kleinerer Drogenhandel mit Haschisch beispielsweise würde im Gegensatz zur Ausschaffungsinitiative beim Gegenvorschlag nicht zwangsläufig zu einer Ausschaffung führen. Darum, so Ständerätin Anita Fetz, werde am Schluss wohl auch die SP diesen Gegenvorschlag unterstützen.
Weil er die Richtigen trifft, nämlich Schwerverbrecher und dem Völkerrecht und den Grundrechten entspricht.
Die Stimmbürger werden sich am Schluss also wohl zwischen der SVP-Ausschaffungsinitiative und dem Gegenvorschlag entscheiden müssen. Die Vorlage geht nun zuerst noch an den Nationalrat.
Pascal Krauthammer. Die ganze Diskussion um die Ausschaffung von Ausländern hat zwei Seiten, eine politische und eine juristische. Politisch brennt das Thema auf den Nägeln, insbesondere seit der Annahme der Anti-Minaret-Initiative. Die «Jetzt reicht es aber» Themen haben Konjunktur und speziell die SVP betreibt da eine Art Konjunkturförderung auf diesem Gebiet. Aber das Thema hat auch eine juristische Seite. Was darf man überhaupt verlangen auf diesem Gebiet Ausschaffung, ohne mit internationalem Recht in Konflikt zu kommen und ohne die eigene Rechtsordnung durcheinander zu bringen? Pascal Krauthammer, was von beidem hat für Sie im Vordergrund gestanden bei dieser Diskussion?
Nun, die juristische Diskussion war sicher ein wesentlicher Bestandteil dieser Debatte, die wir im Ständerat verfolgen konnten. Das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaat und Demokratie wurde doch auf sehr hohem Niveau diskutiert. Die Frage also, wo die Grenzen auch der Volksrechte liegen. Betrachtet man dann aber den Ausgang dieser Debatte, das klare Ja zum Gegenvorschlag, dann wird doch klar, wie wichtig hier Taktik war. Vor allem die Bürgerlichen haben ihre Lehren aus der Minaret-Initiative bereits gezogen, will heißen, sie werden den Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative auch darum unterstützen, weil sie eben bei einem populären, aber völkerrechtlich fragwürdigen Begehren dem Stimmvolk eine echte Alternative vorlegen wollen.
Aber eben der Gesetzgeber, Sie haben es angedeutet zu Beginn der Antwort, muss sich ja Rechenschaft darüber geben, wie weit eine Bestimmung in die Ordnung der Gesetze hineinpasst.
Richtig, aber das hat er doch auch irgendwie gemacht. Natürlich gab es Argumente, warum diese Initiative ungültig oder teilweise ungültig sein soll. Im Schweizer Rechtsverständnis, dass die Volksrechte stark gewichtet, können aber nur dann Initiativen verhindert werden, wenn sie gegen zwingendes Völkerrecht verstoßen. Dies war in diesem konkreten Fall umstritten oder für eine Mehrheit zu wenig klar, als dass man diese SVP-Ausschaffungsinitiative für ungültig hätte erklären können oder auch wollen.
Es gibt Parlamentarier, die heute gesagt haben, eigentlich sind alle Instrumente jetzt schon da, um schwere Verbrecher, schwierige Fälle ausschaffen zu können. Was würde sich denn ändern im Vergleich zu heute, wenn die Initiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten? Was würde anders?
Ja, laut Zahlen, die heute im Ständerat auch von Gegnern dieser Ausschaffungsinitiative präsentiert worden sind, werden heute in etwa 400 Personen pro Jahr ausgeschafft. Das geltende Recht ist also keineswegs zahnlos, das muss man hier sagen. Würde aber der Gegenvorschlag angenommen, dann würde neu laut diesen Berechnungen bis zu 700 Personen ausgeschafft, also 300 Personen mehr pro Jahr. Und bei Annahme der SVP-Ausschaffungsinitiative, so ein Szenario, könnten bis zu 1500 Wegweisungen ausgesprochen werden. Ständerat Bütiker von der FDP nannte darum den Ausschaffungsartikel auch einen Rausschmeißerartikel. Nun, der Druck auf die Vollzugsorgane würde sicher wachsen, denke ich, mit dieser Ausschaffungsinitiative. Ich persönlich würde die genannten Zahlen aber ein bisschen relativieren. Ich gehe eher davon aus, dass in etwa 100 Personen mehr ausgeschafft würden als heute bei Annahme dieser SVP-Ausschaffungsinitiative. Also ein bisschen mehr, aber nicht merklich mehr.
Sie haben es in Ihrem Beitrag schon erklärt, der Gegenvorschlag achtet peinlich genau darauf, dass man internationales Recht nicht verletzt. Nehmen wir an, die Initiative würde angenommen, die SVP-Initiative, von der viele sagen, sie verletzt internationales Recht. Was geschehe, wenn jemand nach der SVP-Initiative ausgeschafft werden müsste, aber nach internationalem Recht nicht dürfte, weil er zum Beispiel in ein Folterland ausgeschafft würde?
Ja, der Text der SVP-Ausschaffungsinitiative ist ja das eine. Das andere, so denke ich, ist die Umsetzung dieser Initiative. Hier hat der Bundesrat bereits klargemacht, dass der Vollzug völkerrechtskonform geschehen muss, auch bei Annahme. Dieser Initiative könnte also kaum in ein gefährliches Land, das Sie genannt haben, ausgeschafft werden, wo beispielsweise Folter droht. Zudem kann, und das muss hier gesagt werden, zudem kann nur in ein Land ausgeschafft werden, wenn dieses die fehlbaren Ausländer auch zurücknimmt. Gibt es beispielsweise keine Rückführungsabkommen, kann auch in Zukunft kaum jemand aus der Schweiz ausgewiesen werden. Dieses Problem von heute ändert auch die SVP-Ausschaffungsinitiative kaum.
Erläuterungen von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer. Braucht es eine parlamentarische Untersuchungskommission PUC zur Aufarbeitung der UBS-Affäre? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? Seit Wochen streiten die Parteien darüber. Der zuständige Ausschuss des Ständerates, das sogenannte Büro, befand zwar, man solle erst abwarten, was die Untersuchung des ordentlichen Geschäftsprüfungskommissionsverfahrens ergibt, bevor im Sommer über die Frage entschieden wird. Aber das Thema ist derart emotionsgeladen und vielversprechend für den Wahlkampf. Der Nationalrat mochte nicht warten und beschloss schon mal im Grundsatz eine PUC zu fordern und den Ständerat etwas zu brüskieren damit. Allerdings ohne damit konkret irgendetwas zu erreichen. Philipp Burkhardt.
Kommentare von der bissigeren Sorte mussten sich die beiden größten Parteien, die SVP und die SP, aus der Mitte des Nationalrates anhören. Für FDP-Fraktionschefin Gabi Huber ist die Einsetzung einer PUC zum jetzigen Zeitpunkt nichts anderes als billiger Populismus.
Es geht gar nicht mehr um die Sache, sondern einzig und allein um ein möglichst lautes Getöse.
BDP-Präsident Hans Grunder hielt lakonisch fest:
Die Zwängerei ist gelungen.
Und die Vizepräsidentin der CVP-Fraktion, Brigitte Häberli, ärgerte sich.
Machtspiele zwischen den beiden Kammern sind nicht zielführend und verschlechtern höchstens das Klima im Parlament.
In der Tat ist das Ja des Nationalrates zu einer PUC vor allem als Machtspiel von SVP und SP zu werten, die zusammen mit den Grünen einen Entscheid des sechsköpfigen Ständeratsbüros nicht hinnehmen mochten. Dieses hatte zu Beginn der Frühlingssession festgehalten, dass zuerst der GPK-Untersuchungsbericht zur Finanzkrise und UBS von Ende Mai abzuwarten sei, bevor man über eine PUC entscheide. Das Geschäft PUC ja oder nein wurde deshalb im Ständerat für die Sommersession traktandiert. Von Boykott und Staatsstreich war darauf im Nationalrat die Rede. Eine PUC müsse jetzt, sofort, noch in der Frühlingssession her. SP-Fraktionspräsidentin Ursula Wyss reichte flugs einen eigenen Vorstoß zur Einsetzung einer PUC ein, der vom Büro des Nationalrates auch prompt als dringlich erklärt und zwei Tage vor Ablauf der Frühlingssession traktandiert wurde. Die Steuerzahlenden müssten jetzt Antworten erhalten, rief Wyss in den Saal.
Auf diese Transparenz hat die Öffentlichkeit, haben die Steuerzahlenden ein Anrecht.
Unterstützt wurde sie von SVP-Fraktionschef Kaspar Bader. Für seine Partei sei die Unterstützung der UBS durch den Staat und die Herausgabe von Bankdaten an die USA
das grösste derartige Ereignisse in den letzten 60 Jahren für unser Land.
Und die grüne Fraktionschefin Maya Graf mahnte:
Wer sich gegen eine PUC stellt, setzt sich heute dem Verdacht aus, keine lückenlose Aufklärung zu wollen.
Da nützt es auch nichts mehr, dass der Präsident der GPK-Arbeitsgruppe, die seit Monaten den ganzen Fragenkomplex untersucht, den Nationalrat zur Vernunft mahnte. Man verfüge bereits über alle benötigten Informationen, auch die sensibelsten, betonte Pierre-François Veillon von der SVP.
Le groupe de travail dispose de toute l'information, cher collègue, de toute l'information, y compris la plus sensible.
Ende Mai werde man die Resultate präsentieren, rechtzeitig zur Sommersession, kündigte Veillon an. Doch der Nationalrat mochte nicht warten. Mit 123 gegen 39 Stimmen, bei 19 Enthaltungen, vor allem der CVP, sprach er sich bereits heute für eine PUC aus, wohl wissend, dass dieser Entscheid unmittelbar ohne Folgen bleibt. Denn der Ständerat wird das Geschäft so oder so erst im Sommer behandeln.
Philipp Burkhardt. Der Ständerat wird demnächst aber über die zunehmende Gewaltbereitschaft reden. Gewalt und Videospiele, welche Gewalt fördern könnten. Befürworter wie Gegner eines Verbots solcher Spiele argumentieren mit wissenschaftlichen Studien. Und wie so oft kommen verschiedene Studien auch zu verschiedenen Ergebnissen. Nun hat ein Team von renommierten Gewaltforschern über 130 solcher Studien ausgewertet und die Analyse im Fachmagazin Psychological Bulletin veröffentlicht. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Die Studie zeigt, alles in allem fördern gewalthaltige Computerspiele tatsächlich aggressives Verhalten, aggressive Gedanken und Wut und führen dazu, dass die Spieler Leid und Schmerzen anderer weniger mitempfinden und weniger hilfsbereit sind. Doch die Studie zeigt auch, dieser aggressionsfördernde Einfluss ist zwar da, aber klein. In Zahlen ausgedrückt, wird eine Person aggressiv, so lässt sich das im Schnitt zu einem halben Prozent bis maximal 10% mit gewalthaltigen Computerspielen erklären. Das gilt in der Wissenschaft als kleiner Effekt, auch wenn dieselben Zahlen Gesellschaft und Politik alarmieren. Andere Risikofaktoren wie Gewalt in der Familie, Drogenkonsum oder Armut haben quantitativ ähnlich schwache Effekte auf Aggression. Was in den verschiedenen analysierten Studien allerdings genau unter Aggression verstanden wird, das könnte unterschiedlicher nicht sein. In gewissen Studien reicht es bereits, kurz nach dem Computerspiel negative Wörter in einen Lückentext einzufügen, um als aggressiv zu gelten. Dort ist der Einfluss von gewalthaltigen Computerspielen sehr deutlich. Bei schwererer Gewalt wie Dreinschlagen oder Prügeln hingegen wird der Einfluss kleiner, vor allem langfristig betrachtet. Das lässt kritische Wissenschaftler zum Schluss kommen, alles nur heiße Luft. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn die Mechanismen, wie sich die Gewalt in den Computerspielen im realen Leben auswirken kann, die sind gut erforscht. Dazu gehört, dass Gewaltszenen im Spiel nun mal im Gehirn Gewalt als Lösungsstrategie für Konflikte im richtigen Leben besser abrufbar machen. Oder dass im Spiel gelernt wird, dass Gewalt zum Ziel führt, sogenanntes Modelllernen. Oder dass man im Spiel für Gewalt belohnt wird. All dies geht am Gehirn der Spielerinnen und Spieler nicht spurlos vorbei. Mit Recht sagen aber Kritiker, dass eine ganze Menge im Leben nicht spurlos an uns vorbeigeht. Gerade Computerspiele herauszugreifen sei deshalb willkürlich. Man solle lieber zum Beispiel bei echter häuslicher Gewalt ansetzen. Immerhin, die These, dass man sich am Computer auch abreagieren kann und deshalb sogar weniger aggressiv wird, diese These ist bei Wissenschaftlern definitiv vom Tisch. Fazit bleibt, gewalthaltige Computerspiele machen tatsächlich aggressiv, wenn auch häufig nur kurzfristig und nur geringfügig. Ob das für ein Verbot dieser Spiele spricht, darüber herrscht auch in der Fachwelt keine Einigkeit. Worüber die Forschung zurzeit erst recht nichts sagen kann, ist, ob ein Verbot dieser Spiele dann auch wirklich zu weniger Aggression führen würde. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Computerspielen wäre möglicherweise viel effizienter.
Wissenschaftsdoktor Pascal Bieber. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Das amerikanische Arbeitsgesetz, das zum Bankengesetz wurde. Was es in den USA soll und was es für die Schweiz wird. Die Sonnenseite der Bankenkrise, Lebensversicherer. Der schwarze Tag für den roten Fisch und die triste Realität im malerischen Guatemala. Die USA setzen dem Arbeitsmarkt eine neue Milliardenspritze. Präsident Barack Obama hat soeben das sogenannte Hire-Gesetz unterzeichnet. Es sieht Steuererleichterungen für Arbeitgeber und Finanzhilfen für Infrastrukturprojekte vor. Wichtig ist das Gesetz aber auch für alle ausländischen Finanzgesellschaften, etwa für Schweizer Banken. Die USA wollen im gleichen Gesetz nämlich Steuerschlupflöcher stopfen und ausländische Finanzinstitutionen zwingen, US-Steuerpflichtige den Behörden zu melden. Quasi im Vorbeigehen wird so das Bankgeheimnis ausgehebelt. Zuerst USA-Korrespondent Max Ackermann in San Francisco.
Dieses Gesetz bringt Amerikanern neue Jobs. Dieses Gesetz hilft Arbeitgebern, neue Leute einzustellen. Dies sagte Präsident Obama bei der Unterzeichnung des sogenannten Hire Acts. Knapp 18 Milliarden Dollar sollen mittels Investitionsbeihilfen und Steuererleichterungen in die Wirtschaft gepumpt werden. Was der Präsident mit keinem Wort erwähnte, dieses Gesetz wird das Geschäft von ausländischen Finanzinstitutionen mit den USA erschweren und verteuern. Die USA wollen nämlich Steuerschlupflöcher stopfen und damit die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mindestens zum Teil finanzieren. 100 Milliarden Dollar gehen dem amerikanischen Fiskus jedes Jahr wegen Steuerflucht verloren, schätzt die zuständige Senatskommission. Mittels eines Gesetzes im Gesetz soll nun versucht werden, mindestens ein Teil dieses Geldes zurückzuholen. Das ist gewiss legitim, könnte aber ausländische Finanzgesellschaften, auch Schweizer, teuer zu stehen kommen. Bankentreuhänder oder Fondsgesellschaften werden nämlich praktisch gezwungen, detaillierte Angaben über ihre in den USA steuerpflichtigen Kunden zu machen. Wer dem nicht nachkommt, muss eine happige Quellensteuer von 30% auf allen Erträgen von US-Wertpapieren abliefern. Das Bankgeheimnis für in den USA steuerpflichtige Personen wird damit faktisch ausgehebelt. Für den Finanzsektor noch bedeutender ist der zusätzliche Verwaltungs- und Kontrollaufwand. Name, Adresse, Steuer- und Kontonummern, dazu alle Angaben über sämtliche Transaktionen, alles muss offengelegt werden. Mit Nachsicht können die Finanzinstitute nicht rechnen. Steuerflucht verhindern ist ein populäres Anliegen, besonders in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wir haben heute einen wichtigen Sieg errungen, frohlockte denn auch Senator Carl Levin aus Michigan, seit langem schon ein Verfechter harter Steuergesetze. Umso erstaunlicher ist, dass die neuen Vorschriften in den USA kaum wahrgenommen wurden. Das dramatische Finale um die Gesundheitsreform dominiert die Schlagzeilen. Und beim jüngsten Arbeitsbeschaffungsgesetz interessiert eben vor allem, wer Steuererleichterungen und wer Investitionshilfen erhält. Die Gängelung der ausländischen Finanzinstitute kommt erst unter ferner Liefen. Die Politiker allerdings, die halten den Druck auf Steuerhinterzieher und ihre Helfer hoch. Das machte Senator Levin gleich auch klar. So positiv aus seiner Sicht die neuen Vorschriften auch sind, sie genügen ihm noch lange nicht. Er hat bereits ein Gesetz zur Bekämpfung von Steueroasen eingebracht. Wenn das durchkommt, dürfen amerikanische Banken keine Geschäfte mehr tätigen mit ausländischen Finanzinstituten, die nicht mit den US-Steuerbehörden kooperieren. Mit anderen Worten, wer am Bankgeheimnis festhält, wird behandelt wie ein sogenannter Schurkenstaat, wie Iran oder Nordkorea.
Max Ackermann. Wie bedrohlich sind die heute beschlossenen neuen Bestimmungen für die Schweizer Finanzindustrie? Maren Peters ist dieser Frage nachgegangen.
Hohe Kosten, mehr Bürokratie, weniger Steuergeheimnis. Das sind durchaus gravierende Folgen für die Schweizer Finanzbranche. Gemessen an den Folgen, die das neue US-Steuergesetz mit sich bringen könnte, ist die Aufregung in der Schweiz erstaunlich klein. Ein Grund dafür ist, dass die Schweizer Institute nicht primär in der Schusslinie sind. Thomas Sutter von der Schweizer Bankiervereinigung betont,
dass dieses Gesetz nicht gegen die Schweiz angewendet wird, sondern dass davon sämtliche Finanzintermediäre in der ganzen Welt betroffen sind. Da redet man von 50 bis vielleicht sogar 100.000 Finanzintermediären.
Zudem seien auch nicht alle Bankkunden betroffen, sondern nur die sogenannten US Persons. Wer das sind, erklärt Martin Naville, der Chef der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer.
Alle amerikanischen Bürger, egal wo sie wohnen. Zweitens sind es alle, die in Amerika wohnen. Und drittens sind es Leute mit Green Cards, also mit dieser Arbeitsbewilligung, egal wo sie wohnen, wobei es im letzteren Fall gemäß den Doppelbesteuerungsabkommen etwas kompliziert ist.
Es geht also nicht um den Pass, sondern nur um den amerikanischen Steuerstatus. Ein Angriff auf das Schweizer Bankgeheimnis sei der amerikanische Vorstoß nicht, sagt Martin Naville, oder nur sehr indirekt.
Es trifft ja alle Länder, ob man Bankgeheimnis hat oder nicht. Es werden alle die gleiche Riesenarbeit machen müssen. Von dem her ist das eigentlich nicht etwas, was mit dem Bankgeheimnis im Auge definiert wurde, sondern um innenpolitische Ziele. Das heißt, dieser Spruch von Präsident Obama, ich mache das Steuersystem fair, da muss man das schauen.
Wer ihre US-Kunden sind, müssen die Schweizer Banken schon seit rund 10 Jahren an die US-Behörden berichten. Das ist in den sogenannten Qualified Intermediary Abkommen vorgeschrieben. Was jetzt neu hinzukommt, ist, dass die Banken, kommen sie dieser Pflicht nicht nach, 30% Quellensteuer an die USA abführen müssen. Das mache Anlagen in US-Wertschriften natürlich weniger attraktiv, sagt Kapitalmarktexperte und Rechtsanwalt Gerhard Nigli.
Das Geld ist dann verloren, oder? Das heißt, man hätte dann 30% weniger vom Kapitalgewinn, 30% weniger von der allfälligen Dividende oder von einem Zins.
Aber auch wenn das Gesetz jetzt verabschiedet ist, noch sind viele Details offen. Sie werden erst in den Ausführungsbestimmungen festgelegt, die in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden sollen. Die Finanzbranche setzt darauf, dass sie durch kräftiges Lobbying noch gegensteuern kann, wie Thomas Sutter von der Bankiervereinigung betont.
Wir gehen davon aus, dass die betroffenen Institutionen in der ganzen Welt da auch nochmal die Gelegenheit haben, einen Einfluss geltend zu machen, damit diese Ausführungsbestimmungen eben auch akzeptabel sind und praktikabel zur Umsetzung.
Die Hoffnung sei durchaus berechtigt, sagt Martin Nawil von der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer.
Bei solchen radikalen Gesetzen in Amerika wird dann die Suppe nie ganz so heiß gegessen, wie sie gekocht wird.
Für die Banken, auf die künftig mehr Meldepflichten zukämen und die Hauptbetroffenen der Gesetzesverschärfung sind, sei das sicher eine unangenehme Sache, sagt Martin Nawil.
Aber ich glaube auch hier, wir werden noch etwas Pragmatismus sehen auf der amerikanischen Seite, dass es hoffentlich für alle lebbar wird.
Deres Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Sind Banken wirklich noch der sicherste und der beste Ort für das liebe Geld? Das fragen sich angesichts solcher Entwicklungen speziell Anleger, und zwar eben speziell wegen der eben besprochenen Krise um das Bankgeheimnis. Das Geschäft mit einer Alternative, nämlich mit den Lebensversicherungen, erlebt jedenfalls einen wahren Boom. Auch bei der Baloise, der drittgrößten Schweizer Versicherung. Sie meldet 9% mehr Gewinn im letzten Jahr. Aber ein noch viel höheres Wachstum bei den Lebensversicherungen. Klaus Bonanomi.
Weil das Bankgeheimnis wankt, boomt jetzt das Geschäft bei den Lebensversicherungen. Bei der Baloise zum Beispiel ist dieses Geschäft im letzten Jahr gleich um 45% gewachsen. Baloise-Chef Martin Strobel meint dazu:
Wir spüren eine eigentliche Renaissance des Lebensversicherungsgeschäfts.
Äußerst begehrt sind vor allem neu entwickelte Produkte, in die reiche Kunden ihre Aktien- und Obligationenvermögen einbringen. Das heißt, sie verpacken ihre Wertschriftendepots in eine Lebensversicherung. Dieses Geschäft ist in der Jahresfrist um sage und schreibe 228% gewachsen.
Das ist eine unglaubliche Zahl. Wir konnten sie selber auch gar nicht richtig glauben, als wir sie zum ersten Mal gesehen haben. Wir haben eine neue Lebensversicherungstochter in Liechtenstein aufgebaut und die bietet sehr innovative Produkte an. Und gerade jetzt im Jahr 2009 konnte hier eine sehr, sehr starke Nachfrage nach diesen hochinnovativen Produkten verzeichnet werden und wir wurden von dem Geschäft praktisch überrannt.
Und nicht nur bei der Baloise. Auch bei der Swiss Life, der Zürich oder der Helvetia boomt das Geschäft mit den Lebensversicherungen. Kein Wunder, lassen sich doch damit große Steuerbeträge sparen. Denn Lebensversicherungen sind in den meisten Ländern steuerlich privilegiert. Und das ganz legal. Dennoch warnt Thomas Protzer, Steuerexperte beim Beratungsunternehmen Ernst & Young.
Ein Versicherungsprodukt kann natürlich auch zur Steuerhinterziehung eingesetzt werden. Und deshalb ist das ein Problem, insbesondere für die Versicherungsgesellschaften, die ja nicht wissen, ob der Kunde die Police danach versteuert oder ob sie in der Steuererklärung vergessen geht.
Dieses Problems sei man sich durchaus bewusst, meint dazu Baloise-Konzernchef Strobel. Deshalb verfolge man eine Weißgeldstrategie.
Wir verlangen von jedem Kunden, dass er uns zusichert, unterschreibt, dass das Geld deklariert wurde. Es ist also weißes Geld.
Der Boom bei den neuen Lebensversicherungsvehikeln hat nicht nur mit der allgemeinen Verunsicherung der Anleger zu tun. Er hat auch einen ganz konkreten Anlass. Die italienische Steueramnestie vom vergangenen Jahr. Baloise-Chef Strobel.
Sehr viele Italiener haben davon Gebrauch gemacht, haben ihr Geld deklariert, ist also jetzt weißes Geld, nachdem sie das Geld deklariert haben, haben sich aber auch überlegt, will ich das Geld dann nach der Deklaration bei der Bank lassen oder will ich lieber zu einer Versicherung gehen? Und sehr viele Kunden haben sich entschlossen, zu einer Versicherung zu gehen.
Viele italienische Bankkunden haben also ihr Geld von einem Schweizer Bankkonto abgezogen und steuergünstig bei einer Versicherung untergebracht. Steuerexperte Protzer von Ernst & Young.
In der Vergangenheit war dies natürlich nicht notwendig. Wenn man es nicht versteuert, muss man es auch nicht steuerlich optimieren. Und deshalb ist der Run auf Versicherungspolicen in Italien groß, war im 2009 riesig.
Auch wenn dies alles legal passiert, Tatsache bleibt, dass unter dem Titel Steueroptimierung Millionenbeträge verschoben werden. Deshalb kritisiert Andreas Misbach von der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern das neue Geschäftsmodell der Versicherer.
Es ist der typische Fall einer aggressiven Steuervermeidungspraktik, wo es eine Gesetzeslücke gibt.
Ein Steuerschlupfloch, das die Versicherer und die Versicherten ausnutzen. Dieses Geschäftsmodell sei nicht zukunftsträchtig, warnt Entwicklungsexperte Misbach.
Es ist recht klar, dass in dem Maße, wie sich die Situation auf dem Finanzplatz unter dem Druck des Auslandes normalisiert, solche Steuervermeidungspraktiken in den Vordergrund treten und dass dann die Schweiz und auch die Schweizer Versicherungen eben zunehmend wieder ins Schussfeld der Kritik des Auslands geraten könnten.
So könnte nach den Banken auch der Versicherungsplatz Schweiz unter internationalen Druck geraten.
Sushi, ist schick geworden in den letzten Jahren. Nicht mehr nur in Japan, die Delikatesse aus Fernost verbreitete sich praktisch rund um den Globus und damit auch der Verzehr des roten Thunfisches oder Blauflossen-Thunfisches, wie er auch genannt wird. Dieser Fisch ist so beliebt, dass er inzwischen vom Aussterben bedroht ist. Das erkannten zuletzt sogar die großen Fischfangnationen Europas. Sie waren an der Artenschutzkonferenz in Doha bereit für ein Handelsverbot. Aber es kam anders. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Japan hat sich durchgesetzt. Der beliebte Sushi-Thunfisch darf weiterhin gehandelt werden. Europa und die USA, die ein Handelsverbot befürworteten, unterlagen in der Abstimmung. Unterstützung erhielt Japan unter anderem von Libyen und der Türkei. Die kommerziellen Interessen beim roten Thunfisch, der auch Blauflossen-Thunfisch genannt wird, sind riesig. Ein einziger Fisch kann auf dem Markt um die 150.000 Franken einbringen. Mit seinem roten, festen Fleisch ist der Fisch vor allem für rohe Fischgerichte, aber auch für Thunfischsteaks sehr beliebt. Doch diese Beliebtheit ist sein Verhängnis. In den letzten 50 Jahren sind die Bestände des roten Thunfischs um 75% eingebrochen. Gefischt wird er vor allem im Mittelmeer und im Westatlantik. Exportiert wird der rote Thunfisch zu großen Teilen nach Asien. Die Zukunft des Fisches sieht nun düster aus, denn nach dem Scheitern in Katar ist jetzt ausschließlich die internationale Thunfischkommission ICAT für den Schutz des bedrohten Fisches zuständig. Diese hat aber bisher versagt. Zwar legt die Kommission regelmäßig Fangquoten für den roten Thunfisch fest, doch diese sind bisher zu hoch angesetzt worden und konnten deshalb die Abnahme der Fischbestände nicht aufhalten. Wenn sich die Prophezeiungen der Umweltverbände erfüllen, dann wird der rote Thunfisch in wenigen Jahren kaum noch im Meer anzutreffen sein. Retten kann den Fisch nun vermutlich nur noch der umweltbewusste Konsument, nämlich dann, wenn er oder sie auf roten Thunfisch verzichtet. Eine Alternative zum roten Thunfisch ist etwa der Gelbflossen-Thunfisch, dessen Bestände weniger bedroht sind und der ebenfalls zu Sushi verarbeitet wird. Wer Thunfisch vor allem auf der Pizza oder im Sandwich mag, der kann getrost weiterhin Thunfisch essen. Denn für Büchsenthunfisch wird der weiße Thunfisch verwendet, der noch in genügend großen Mengen durch die Weltmeere schwimmt.
Odette Frey. Im schönen, exotischen, malerischen Guatemala herrschen Hunger, Durst und Elend. Rund die Hälfte der Kinder unter 5 Jahren sind chronisch unterernährt. Die Lage ist seit ein paar Monaten besonders schlimm, weil weite Teile Guatemalas von einer Dürre heimgesucht werden. Franco Battel war im Departement Baja Verapaz, wo die Lage besonders gravierend ist.
Las Minas ist ein Dorf, das etwa 5 Fahrstunden nördlich der Hauptstadt liegt. Die letzten Kilometer legt man auf einer holprigen Naturstraße zurück. Etwa 150 Familien wohnen hier. Neben einfachen Häusern stehen Hütten aus Brettern und Wellblech. Fernando Matias Chitimul lebt mit seiner Familie in einem Haus. Die Ernte hat er fast ganz verloren. Im letzten September wollte er den Mais ernten, im Dezember dann die Bohnen, aber wegen der Dürre ist fast alles vertrocknet. Vor seinem Haus steht, wie in Guatemala üblich, ein großes Waschbecken. Hier wäscht man Kleider und sich selbst. Auf dem Rand liegen 8 Zahnbürsten für seine Kinder, seine Frau und ihn.
Nos toca que esperar marzo y abril, mayo, junio. Junio es cuando nosotros empezamos a ver echar la tierra.
März, April, Mai, Juni. Im Juni könne man anfangen mit der Aussaat, vorausgesetzt der Regen kommt und verwandelt den Staub wieder in fruchtbare Erde.
Hace 20 años el clima era muy
Don Fernando erinnert sich an die Zeit vor 20 Jahren. Damals sei es hier noch feucht gewesen. Wer säte, konnte auch ernten. Dass sich das dann geändert habe, daran sei nicht nur Hitze und Trockenheit schuld.
Aquí pues ya no tenemos muchos árboles porque ya las faldas se está quedando sin árboles por.
In den letzten Jahren sei der Wald hier verschwunden, abgeholzt, weil hier immer mehr Menschen leben, den Wald roden und dann ein bisschen Mais und Bohnen pflanzen. Der gerodete Boden aber gibt oft nur wenig her und trocknet bald aus. Die Bauern hier können nur dann überleben, wenn ihnen Verwandte aus den USA sogenannte Remesas, also Geld, überweisen. Von den rund 13 Millionen Guatemalteken erhalten fast 6 Millionen regelmäßig solche Unterstützung aus den USA. Über 10% der gesamten Wirtschaftsleistung Guatemalas beruht auf diesen Remesas. Mit der Wirtschaftskrise seit 2008 gingen die Überweisungen aus den USA aber deutlich zurück. Für viele heißt das, sie haben nicht mehr genug zu essen. Ein paar Kilometer weiter, im Bezirkshauptort Rabinal, erwartet uns Schwester Berta Lilia. Sie leitet das Spital für unterernährte Kinder.
Lamentablemente a veces la mayoría de niños nos vienen de los dos años para arriba. Esos niños ya quedan con retardo un poquito psicomotor.
Leider bringe man viele Kinder erst viel zu spät hierher. Die meisten sind bereits über 2 Jahre alt und nur noch Haut und Knochen. In diesem Alter seien gewisse Hungerkrankheiten schon nicht mehr zu heilen. Schwester Berta Lilia führt uns zu Byron, einem etwa 6-jährigen Knaben, der in seiner Entwicklung zurückgeblieben ist und wie ein 3-jähriger aussieht. Mühsam steht er aufrecht und hält sich an den Gitterstäben seines Bettchens fest.
¿Qué pasó, Byron? ¿Byron? ¿Byron? ¿A dormir? ¿Qué estás haciendo?
Una de las cosas en los niños, como secuela en la vista, la malnutrición. Es un niño ciego.
Dieser Knabe ist blind. Ursache ist chronischer Vitaminmangel. Schwester Berta Lilia nimmt das Kind in den Arm. Sie wird resolut, wenn sie über die Regierung spricht, die dem Spital Unterstützung versprochen hat, seit Monaten aber kein Geld überweist. Das Spital lebt nur noch von Spenden. Die 20 Betten hier sind die einzige solche Institution für 2 Departemente mit insgesamt 1,2 Millionen Einwohnern. Dass Armut und Hunger in Guatemala solche Dimensionen erreichen, daran sind nicht nur die Dürre und die weltweite Krise schuld. Es gäbe historische und gesellschaftliche Ursachen, sagt Marco Garavito. Er leitet in Guatemala Stadt eine Organisation, die gegen die überbordende Gewalt im Land kämpft.
Aquí han sido un grupo de muy pocas familias históricas que han gobernado y controlado este país y han sido incapaces, por ejemplo.
Seit der Eroberung durch die Spanier wird Guatemala durch einige wenige Familien regiert. Diese Familien eigneten sich das fruchtbare Land an und vertrieben den größten Teil der indigenen Urbevölkerung in die Berge, auf die schlechten, auf die trockenen Böden. Ein Versuch, dies zu ändern, scheiterte in den Jahren nach 1944.
Pero en el año 1944 se da una revolución democrática en este país que duró apenas 10 años, en donde efectivamente.
Die demokratische Revolution von damals sah unter anderem auch eine Landreform vor. Viele arme Bauern hätten davon profitiert. Die Reform wurde aber mit tatkräftiger Hilfe des US-Geheimdienstes abgewürgt. Die Verhältnisse blieben, wie sie waren.
Ve a los campesinos casi en una condición de 200 años para atrás, en una situación de servidumbre, de pobreza absoluta, extrema, ¿verdad?
In den Fincas, auf den Plantagen der Großgrundbesitzer, arbeiten die Bauern noch immer wie vor 200 Jahren, in extremer Armut, ohne Rechte, ohne Bildung. Der Psychologe Marco Garavito nennt es Knechtschaft. Er verweist auf einen weiteren Punkt. Armut und Hunger in Guatemala haben ein Gesicht. Es ist indigen. Die Nachfahren der Maya stellen zwar die Mehrheit der Bevölkerung, sie haben aber bis heute beinahe keinen politischen Einfluss. Die große Mehrheit ist bettelarm. Dass es auch anders ginge, zeigt das Nachbarland Mexiko.
El indígena mexicano está incorporada a la imagen de la identidad mexicana. En el caso nuestro, ¿dónde están? ¿Verdad?
Die mexikanischen Indios seien heute Teil der mexikanischen Identität. Anders in Guatemala. Als vor 3 Jahren Rigoberta Menchú, Trägerin des Friedensnobelpreises, fürs Präsidentenamt kandidierte, erreichte sie magere 3% der Stimmen. Der Hunger in Guatemala hat strukturelle Ursachen. Er wird weitere Opfer fordern, auch wenn ab Mai die Regenzeit einsetzt.
Die Reportage von DRS Auslandredaktor Franco Battel. Mehr zum Thema Guatemala hören Sie in International übermorgen Samstag nach den 9 Uhr Nachrichten auf DRS 2 oder am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS 1. Das war Echo der Zeit, verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.